Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Aethystil im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Folgetherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaus und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Heute mal wieder eine Spezial-Interview-Episode. Heute habe ich zwei Osteopathen zu Gast. Mit mir am Mikrofon sind Carsten Richter, Osteopath aus Berlin, und Andreas Risch, auch Osteopath aus Eichstätt in Oberbayern. Herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast.
Hallo.
Hallo, Klaas.
Ja. Schön, dass wir hier zu dritt diese Aufnahme machen. Euch beide vereinen so einige Sachen. Zum Beispiel gibt es die Research Initiative for Osteopathy, RIO genannt. Das ist eine deutsche Forschungsvereinigung, die ihr beide als Gründungsmitglieder gegründet habt und auch noch weiter mit dabei seid. Forschungsprojekte vorantreibt. Und was euch auch vereint, ihr seid beide längere Zeit auch schon als Autoren oder als Editoren für Fachjournals unterwegs. Und bei dieser ganzen Sache, die man so lesen kann, würde mich mal interessieren, wie ihr euch eigentlich vielleicht kennengelernt habt oder wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist.
Ich glaube, der initiale Punkt war die schöne Stadt Wien, in der wir 2009 unser Masterstudiengang an der WSO begonnen haben. Und da haben wir uns kennengelernt und in zahlreichen, vor allem abendlichen Gesprächen nach den Kursen unser gemeinsames Interesse einfach miteinander ausgetauscht, in die Tiefen der Osteopathie einzutauchen, abwegige Themen zu beleuchten und immer auch vor dem Hintergrund eigentlich des wissenschaftlichen Evaluationsprozesses die Sachen miteinander abzugleichen, also eine Fusion zu finden, eben halt zwischen dem Anspruch, Dinge wissen zu wollen und gleichzeitig aber auch nicht diesen evidence-based Weg total zu verfallen, sondern auch eine Offenheit einfach zu entwickeln, Dinge untersuchen und anfragen zu können, wie wir das jetzt eben gerade im Augenblick eben halt auch tun mit Themen wie Spiritualität etc. Weil wir, und das denke ich, das ist evident, dass die Osteopathie von vornherein eigentlich schon auch sehr offen angelegt war und das Komplementäre und Integrative eigentlich in sich schon von vornherein getragen hat. Ich denke, das liegt ein bisschen an der Zeit, wann sie entstanden ist. Da war, glaube ich, auch noch eine größere Offenheit da, dass auch philosophische Aspekte mit in den Künsten drin waren, dass künstlerische Aspekte mit in den Wissenschaften waren. Das war vielleicht noch nicht ganz so krass streng auseinanderdivigiert, wie das heute ist. Jedenfalls haben wir große Freude daran gehabt, uns eben da nicht einzuschränken und da auch über den Tellerrand hinaus alles Mögliche miteinander zu bequatschen. Und nach 2011, nachdem wir unser Studium beendet haben, sind wir immer locker in Kontakt geblieben. Und dann in der Corona-Zeit haben wir, oder es war kurz davor, Andreas, ne, dass
wir... Ja, 2021 war das, genau.
Wir hatten immer schon vorgehabt, mal was zusammen zu starten, weil das ist leider zu oft, dass nach einem Studium die Arbeit in dieser Richtung liegen bleibt, wenn man jetzt dann nicht Dozent ist oder sich sonst wie mit der Forschung innerhalb seiner Schule beschäftigt, macht man oft nicht mehr so viel. Und das war uns eigentlich zu schade. Eigentlich fanden wir, müsste es dann eigentlich richtig losgehen. Und dann haben wir eben halt diese Plattform der RIO gegründet, zusammen mit dem Christoph Newiger. Und sind damit dann voll in die Corona-Krise reingeschlittert und hätten uns vorher schon gerne anderen Themen gewidmet, aber da lag dann Corona einfach auf dem Tisch. Mhm. Und wir waren im Austausch mit den Engländern, haben uns da in einer Studie mit reingeklinkt und das führte dann eigentlich letzten Endes zu dem Post-Covid-Kongress in München vor 2 Jahren oder war es vor 3 Jahren?
Das ist schon 23 war das, genau, im Januar 23, ja.
Und das zeigte sich als ein ganz gutes Format eigentlich, innerhalb von Kongressen, die Leute zusammenzubringen, einfach, die auf so ein Thema spezialisiert sind und eben halt sich öffnen können in eine breitere Community rein, in der dann diese Themen gut besprochen werden können. Ne?
Mhm. Genau. Ja. Und worum es heute auf jeden Fall gehen soll, ist der Kongress, den ihr plant. Es findet nämlich ein Kongress statt, diesen September, 19. bis 21. September in Regensburg. Und der Kongresstitel ist ganz deutlich Spirituelle Dimension in der Osteopathie. Carsten, du hast das ja schon ein bisschen ausgeführt, welche Offenheit es früher gab und was euch so da bewegt. Aber wie ist es dazu gekommen, dass ihr beide euch, naja, genötigt seht oder halt da Interesse daran habt, einen ganzen Kongress dem Thema zu widmen, wo es um diese Verknüpfung geht zwischen Spiritualität und Osteopathie?
Ich muss da ganz ehrlich sein, das sollte auch Andreas lieber weiter ausführen, weil ich hatte ein gewisses Schamgefühl dabei.
Okay. Führ das doch so, noch kurz aus.
Als wenn wir jetzt halt einen Kongress über Sex machen wollen. So ein Empfinden hatte ich dabei. Das liegt daran, selbst habe ich keine Berührungsangst mit Spiritualität. Ich praktiziere seit meinem 18. Lebensjahr in Zen-Gemeinschaften und bin da ziemlich ununterbrochen dabei. Also das sind schon Herzensthemen. Gleichzeitig weiß ich einfach, wie wahllos dieser Begriff behandelt wird und das geht über ein Spektrum abwegigster esoterischer Praktiken bis zu eben halt sehr ernsthaften mystischen Geschichten und über die Neurowissenschaften, Soziologie etc. Es ist halt einfach eine Blackbox, so groß wie das Universum, was Spiritualität eigentlich ausmacht.
Ja.
Und es schien mir ein bisschen schwer eigentlich unter einen Hut zu bringen, aber der Andreas, der hat mir da sehr viel Zuversicht gegeben, dass das genau das richtige Thema ist. Und vielleicht führt er das mal selber aus.
Ja, sehr gerne. Andreas, sag doch was dazu.
Naja, Spiritualität in der Osteopathie hört sich erstmal so ein bisschen verwunderlich an. Also gerade in den letzten Jahren, weil die Osteopathie ja sehr stark so in die wissenschaftliche Richtung unterwegs war, evidence-based Medicine betreiben wollte in erster Linie und sich etablieren wollte im medizinischen wissenschaftlichen Bereich. Und da ist natürlich Spiritualität jetzt erstmal so, da guckt erst mal jeder dumm, aber wenn man natürlich ein bisschen zurückrudert und für mich hat das Thema eigentlich schon immer unter den Nägeln gebrannt und wenn man so ein bisschen geschichtlich unterwegs ist in der Osteopathie und Still und sein Umfeld und seine Entwicklung und die Entstehung der Osteopathie betrachtet, dann ist es gar nicht so weit weg. Und mich hat es eigentlich immer gewundert, dass das Thema nicht behandelt wird, dass das Thema eher vermieden wird, weil das eigentlich ein zentrales Thema ist in der Osteopathie, vor allem in der Entwicklung der Osteopathie. Und hier ist natürlich immer die Frage, wie definiert man Spiritualität und was versteht man unter Spiritualität? Und wie Carsten schon eben gesagt hat, da gibt es ganz unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Entwicklungen. Und wir möchten eigentlich mit Rio das Thema in erster Linie wissenschaftlich aufarbeiten und sehen, was gibt's an wissenschaftlichen Forschungen darüber. Interessanterweise war das Thema auch schon mal in der Osteopathie Thema, also in der osteopathischen Medizin, hat der Arndt Bösing mal ein Artikel veröffentlicht. Der ist Leiter des in der Komplementärmedizinabteilung bei Witten-Herdecke. Mhm. Und der hat 2008 war das ein Artikel in der OM erschienen. Über Spiritualität und auch Spiritualität in der manuellen Medizin. Und die haben damals, da war auch Jean-Marie Beukels, ist auch ein bekannter Osteopath, hat da mitgearbeitet. Die haben einen Fragebogen entwickelt, was Spiritualität in der Medizin bedeutet und was damit bewirkt werden kann. Und dann war erstmal wieder so ein bisschen Stille. Also scheint nicht irgendwie so aufgegriffen worden zu sein. Und in den letzten Jahren, würde ich jetzt mal sagen, vor allem durch, ich würde jetzt mal sagen, nicht nur durch die Neurowissenschaft oder neurowissenschaftliche Forschung, sondern eigentlich auch durch sozialwissenschaftliche Forschung, weil man, zumindest ich merke das an den Patienten, dass ein genereller Vertrauensverlust passiert. Also die Patienten haben große Probleme, Orientierung zu finden, einfach in ihrem Leben und mit vielen Dingen, auch in ihren Krankheiten, wenn es jetzt nicht, ich sage jetzt mal, ein Knieproblem ist, aber generell ein größeres Problem, dass sie einfach aus ihrer normalen aus ihrem normalen Lebensalltag herauswirft. Und dann stellen sich natürlich viele Leute die Fragen, was ist los, komme ich wieder zurück, werde ich wieder gesund, warum bin ich eigentlich krank geworden, warum ist das mir passiert und so weiter. Also da entstehen sehr viele Fragen und die sind nicht so einfach mit, ich sage jetzt mal, mit naturwissenschaftlichen oder klassischen medizinischen Lösungen zu beantworten. Und das war also auch ein großer Grund, dieses Thema mal in der Osteopathie zu highlighten, sozusagen mal darzustellen. Denn die Osteopathie ist eigentlich mit dem Thema, was ich vorhin schon gesagt habe, geschichtlich eigentlich sehr vertraut damit. Nur hat sie es eigentlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Ja. Kannst du vielleicht, wenn ich dich kurz unterbreche, da so ein bisschen drauf eingehen, was das bedeutet? Also viele haben ja die Schriften von Still gelesen, wo es immer sehr viel um, er nutzt ja das Wort Gott, aber auch die Natur. Es war ja nicht so eine rein christliche Spiritualität, die er hatte, sondern halt auch so eine Art, wie soll man sagen, Naturglauben so irgendwie dabei. Kannst du das vielleicht kurz so ein bisschen ausführen, in welche Richtung das
ging? Da gibt's nämlich eine ganz interessante Anekdote. Still hat öfters ein Kreuz getragen, und nach außen hin würde das den christlichen Glauben symbolisieren. Aber das Kreuz, das er getragen hat, war nicht wirklich ein Kreuz, also kein handgemachtes Kreuz, sondern es war ein Mineral, ein natürlich gewachsenes Mineral in Kreuzform. Und das war so seine Verbindung eigentlich, also die Verbindung von Religion und Natur. Also er war eher natürlich, er hat jetzt nicht Religion als Konfession oder als Institution betrachtet, sondern als Naturglaube oder Naturreligion. Und da hatte er eigentlich so eine tief verwurzelte spirituelle Verwurzelung gehabt. Er hat sich ja damals auch sehr stark mit den Shawnee-Indianern befasst, hatte da eine gute Beziehung dazu, hat auch Shawnee gesprochen, auch seine Tochter Blanche hat Shawnee gesprochen und hat auch immer wieder an den Ritualen und an den schamanischen Ritualen teilgenommen.
Genau, das finde ich ein sehr interessantes Thema. Bei euch auf dem Kongress tritt ja auch Raphael Zigarra Parodi auf, den wir auch im Podcast im letzten Jahr im Interview hatten und der das Thema ja ziemlich in den Vordergrund hebt, so die indigenen Wurzeln der Osteopathie. Und Kann man drüber diskutieren, gibt es verschiedene Meinungen zu, aber ich fand das sehr inspirierend, dass wir da vielleicht so ein vergessenes Kapitel in der Geschichte haben, was halt eben dann in den nachfolgenden Jahren, nachdem Still dann verstorben war, so ein bisschen ausgeklammert wurde vielleicht. Und dass das jetzt so wieder neu entdeckt wird, passt in die Zeit auf eine Art und Weise. Ich finde es aber sehr spannend, weil da halt wirklich viele Sachen drinne stecken, die ich so persönlich, also wenn ich meine Denkweise davon, wie ich mir Still so vorstelle, eigentlich ziemlich gut passen würden. Mhm. Ja. Was mich auch noch interessieren würde, das hast du auch schon angesprochen, welche Forschungen sind das denn so zurzeit? Du hast das ja, wir haben das in den Neurowissenschaften ja teilweise, aber auch in der Soziologie. Was sind denn da so für Forschungszweige oder für große Arbeiten oder was für, sag ich mal, was für Verhältnisse werden denn untersucht, wo jetzt die Spiritualität auf einmal wieder eine größere Rolle spielt?
Also eine ganz wichtige Person, der sehr viel auf diesem Thema geforscht hat, ist Metzinger mit seinem Buch Bewusstseinskultur. Und er macht sehr viel Vorträge. Wir wollten ihn eigentlich auch für unseren Kongress gewinnen. Mhm. Und es hat ihm so leid getan, dass er da nicht zusagen konnte, weil er einfach Kopf über Hals oder weil einfach zu viel in Arbeit gesteckt ist. Mhm. Er konnte das nicht in seinen Terminplan mit einbauen. Das war natürlich schade für uns, weil wir hätten ihn gerne gehabt. Aber wir haben andere Leute, zum Beispiel Uli Schnabel, das ist ein Autor und Journalist und auch gleichzeitig Physiker und Quantenphysiker, der diese Verbindung auch und gerade auch mit seiner Bekannten Nathalie Knapp, die eine Philosophin ist, die treten oft gemeinsam auf, machen oft gemeinsame Vorträge. Die machen eine ganz interessante Verbindung auch von Philosophie, Wissenschaft, Physik, Sozialforschung zu diesem Thema. Und wir sind natürlich sehr froh, dass wir die beiden als Dozenten haben auf unserem Kongress. Mhm. Es gibt, ich war jetzt vor kurzem erst auf einem Salutogenese-Kongress. Ich bin schon seit einigen Jahren Mitglied in dem Salutogenese-Verband in Deutschland, die sich auch mit diesen Thematiken sehr stark beschäftigen. Da war Theo Petzold, weiß ich, ob dir das ein Begriff ist, der hat auch schon, also mit dem habe ich zusammen auch mal beim VOD und beim BVO über Salutogenese und Osteopathie vorgetragen. Da ist dieses Thema auch ganz stark im Fokus. In der Salutogenese geht es primär um Gesundheit. Woher kommt die Gesundheit? Was sind die Faktoren, die uns gesund erhalten? Wie entwickelt sich Resilienz? Auch das Thema Nachhaltigkeit, Vertrauen, was ich vorhin schon gesagt habe. Das sind alles so zentrale Themen, die da eine Rolle spielen. Mhm.
Alles klar.
Und in der Neurowissenschaft vielleicht nochmal kurz ein Beispiel. Da versucht man natürlich jetzt so ein bisschen die Spiritualität festzulegen. Also auch anatomisch irgendwo festzulegen. Okay, ja.
Welches Hirnareal dafür verantwortlich
genau,
ist.
Genau, ja. Wo steckt die Spiritualität?
Wo steckt sie, genau.
Wo verbirgt sie sich? Und welche Techniken kann ich dann machen, um die Spiritualität zu verbessern oder solche Sachen? Das ist ein sehr amerikanischer Ansatz letztendlich. Den muss man so ein bisschen skeptisch und kritisch auch betrachten. Aber es gibt durchaus Anhaltspunkte. Also man hat vor kurzem eine Studie gemacht, wo man Operationen gemacht hat am Hirnstamm und die Leute vorher befragt hat über ihre spirituellen Überzeugungen. Und dann hat man die Operation durchgeführt und man hat festgestellt, dass sich ihre spirituellen Überzeugungen entweder verstärkt haben oder abgeschwächt haben. Okay. Also dass sich auf jeden Fall was verändert hat, wenn da eine Operation stattgefunden hat. Und das war ein Areal, das nennt sich äquaduktales Grau oder dunkles Höhlengrau. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja,
das ist eine Region.
absteigenden Schmerzhemmungen auch eine Rolle unter anderem, ne?
Genau,
ja.
Genau.
Okay.
Ja, ja, ja.
Also evolutionär also, ja auch ein sehr alter Teil, glaube ich.
Genau, ne? Und das ja. war das Interessante an dieser ganzen Studie, dass das eigentlich sehr alt ist und sehr alt in der Evolution verwurzelt ist. Und mhm. weil man immer gedacht hat, Spiritualität ist ja etwas Neues. Esoterik, Spiritualität, also so ungefähr, das hat sich erst in den letzten Jahren so entwickelt. Aber das stimmt gar nicht. Also das geht weit zurück.
Okay, das ist wirklich spannend, ja.
Also diese ganzen Neuroscience, das sind natürlich so eine Initialzündung gewesen halt Anfang der Nullerjahre mit den Untersuchungen von Karmeliter-Nonnen, bei denen man dann eben halt im MRT verschiedene Hirnwellenmuster ableiten konnte, diesen Track immer weiter gefolgt ist. Und das Interessante für mich ist eben halt, dass innerhalb der Gesundheit, aller Gesundheitswissenschaften einfach diesen Aspekten Interesse gegeben wird und dass man herausfindet, dass die Aktivierung dieser Netzwerke auf einer neurologischen Ebene, aber auf einer soziologischen Ebene, die Verfolgung religiöser und Implementierung religiöser Praktiken eben halt gesundheitsfördernd ist. Und das ist jetzt in der Soziologie so, das ist in der Psychologie schon lange so, dass innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung von Menschen erkannt wurde, dass es eben halt eine postpersonale Entwicklungsebene gibt bei Piaget und Maslow, die eben halt über das begrenzte sich selbst bezogen sein eben halt auch einen Schritt ins Altruistische reinmacht, in das Verbundensein mit anderen. Und das beschreibt auch eigentlich so ein bisschen so, dass wie man Spiritualität da angucken kann. Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, wenn man nur auf diese religiösen Praktiken schaut, weil die nicht selten genug zwar der Gemeinschaft gut tun, die da drin sind, aber gleichzeitig auch den Rest der Welt exkludieren eben, eine Form vielleicht von Weltflucht mitunter darstellen oder bis zu aggressiven Abwehrverhalten nach außen gegenüber anderen Religionsgemeinschaften und Gesellschaftsbezügen. Da sehen wir ja sehr viel innerhalb von extremistischen Formen. Das ist natürlich eine Gesundheit, die sehr zweifelhaft ist. Ja, aber Religionen sind eben halt, ja, ich sag mal so in beschränkter Form von Spiritualität eigentlich ja schon gegründet eben halt, um sich religiöse an Gott zu binden. Leider bleiben sie eben halt häufig in diesen Strukturbezug stecken. Und uns interessiert das natürlich klar auch, wie sieht's in diesem Strukturbezug aus? Das ist natürlich halt auch interessant, aber was weiß darüber hinaus eigentlich? Und da sind diese Sachen, die dann in der Neurologie festgestellt werden, die innerhalb der auch neuroendokrinen Untersuchungen eben vom Dopamin-Serotonin-Stoffwechsel eben festgestellt werden.
Vielleicht
auch
kannst du kurz Bezug nehmen zu Metzinger. Der hat ja einen interessanten Spruch gesagt, vielleicht kannst du den...
Darauf wollte ich gerade kommen, weil okay. du eben die Synthese von allen schon vorweggenommen hast. Okay. Für mich ist da Metzinger tatsächlich so eine Art Synthese, weil die Amerikaner eben halt da immer das den Gottesschaltkreis suchen und gibt es Gott im Hirn oder ist Gott außerhalb, und das sind alles so Diskussionen, die auch ein bisschen in die Irre führen können, nach meiner Ansicht. Und Metzinger geht es eben, so wie ich ihn eben halt verstehe, darum, eben eine Bewusstseinskultur zu pflegen, die eigentlich halt diese Schaltkreise, die wir da sehen, verursachen. Die sind halt einfach ein Symbol dafür, dass da was passiert. Aber die sichtbare Form jetzt im Gefühlten und im Gesellschaftlichen ist, dass wir unsere emotionale und kognitive Entwicklung in eine Resonanz auf das Nächste, auf den Menschen vor mir, vom Ich zum Du, zum Wir, zum Es, zum Es, in eine Form von Allverbundenheit, die auch immer wieder beschrieben wird, von den alten Mystikern bis zu den aktuellen Erfahrungen unter Psilocybin oder tiefen Hirnstammstimulation des Temporallappens dazu führen, dass der Mensch ein integrierteres Wahrnehmen seiner selbst bekommt, eine größere, ja, sich eingebunden fühlen in die Welt. Und da ist Gesundheit, sage ich mal, ein Abfallprodukt von, was dazu führt, dass eigentlich eine größere Form von Gesundheit entsteht, nämlich ein wohles Wirken für die Nächsten und für die Welt. Das ist jetzt schon so ein ganz großer Wurf, den ich da mache. Aber nicht weniger ist es letzten Endes ja halt auch einfach. Es ist halt die Hefe der Evolution, sag ich mal, die von uns, von innen drängelt in die Transzendenz rein. Und die Einzelaspekte davon, die können wir halt immer nur beschreiben. Das große Ganze in sich ist halt nicht beschreibbar. Aber deswegen denke ich, ist es ein interessantes Thema, weil es letzten Endes eben halt mit, also eine Gesundheit auf alle Fälle dabei rauskommt. Und diese Einzelfaktoren können untersucht werden für das Individuum, das religiös praktiziert. Es kann für den Therapeuten betrachtet werden, der vielleicht von sich aus eine spirituelle Praxis macht. Da gibt es Studien zu, die zeigen, dass Intentionen oder dass auch meditierende Therapeuten einen besseren Outcome in therapeutischen Situationen, also beim Endergebnis, schmerzlindernd agieren bei Patienten. Ja, dass Patienten wieder von sich aus natürlich auch größere Schmerzlinderungen erfahren, wissen wir von den Studien von Singer und von, die sie mit Mathieu Ricard zusammen gemacht haben, wo MRTs parallel mit Schmerzvermessungen bei Patienten gemacht wurden. Das haben die ja dann 1500 Patienten gemacht. Ist ein anderer Aspekt. Also es ist wirksam auf vielen verschiedenen Ebenen und diese vielen verschiedenen Facetten wollen wir darstellen auf unserem Kongress. Okay. Ich finde, es ist es wert, also es zu beleuchten, weil es wird also sozusagen in vielen Gesundheitsbereichen beleuchtet und die Osteopathie, obwohl sie eigentlich von ihrer Entwicklung eh immer schon drinne steckte, hängt da wieder in der Entwicklung hinterher, weil sie sich sehr darauf fokussiert, sich seriös zu machen eben halt in der Scientific Community. Und das finde ich auch legitim und das sollen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Aber wir sehen ja auch, und das wird auch viel auch in der Scientific Community diskutiert, dass das auch gleichzeitig alles zu einer gewissen Verflachung führt, wenn das reine Faktenbasierte da ist und das Geisteswissenschaftliche herausgedrängt wird. Weil letzten Endes können wir eigentlich halt den Geschmack eines Apfels mit einer Symphonie viel besser beschreiben als durch einen Computercode. Ja, das entspricht unserer Erfahrung viel mehr.
Ja, ja, sehr schön. Es geht also um das, um nichts weniger als um das Große und Ganze, also um diese Urfragen und um das Existenzielle, so kann man beinahe sagen. Ihr habt es beide ja schon so etwas angerissen, dass das halt auch in der Praxis eine Relevanz hat. Mich würde jetzt mal so ganz konkret interessieren, wie könnte das denn jetzt ganz beispielhaft aussehen? Zu mir kommt jemand, nehmen wir das Beispiel, der hat chronischen Rückenschmerz, der den echt aus dem Leben haut, der kann vielleicht seinen Job nicht mehr machen, ist länger krankgeschrieben, bekommt diese ganzen Yellow Flags, katastrophisiert, wird depressiv, verstimmt, Angstvermeidungsverhalten, diese ganzen Sachen und hat eine existenzielle Krise auf eine Art und Weise. Wie könnte dann da irgendwie Spiritualität ihm helfen und wie können wir das vielleicht machen, ohne dass wir da jetzt uns als unseriös darstellen als Osteopathen?
Ja, also ich glaube, erstmal musst du den Patienten da abholen, wo er ist und wo er sich befindet. Und es ist natürlich auch wichtig im Gespräch auch so ein bisschen herauszufinden, was seine Ressourcen sind. weißt du, worauf er sein Leben aufgebaut hat, oder wenn er alles auf eine, ich sage jetzt mal, auf eine Karriere gesetzt hat in seinem Beruf, auf eine materielle Karriere, dass er einfach ja viel Geld verdient, Status kriegt und so weiter, dann haut ihn das natürlich ziemlich raus aus seiner Geschichte. Und er fliegt erstmal wahrscheinlich in ein tiefes Loch. Und da muss man sehen, gibt es irgendwelche anderen Ressourcen, gibt es irgendwelche anderen, das kann eine soziale Verbindung sein, das kann eine Beziehung sein, das kann eine Familienbeziehung sein, das kann auch, das kann ein Hobby sein, das kann irgendwas anderes sein. Es muss jetzt nicht sofort das Gespräch auf Spiritualität gelenkt werden. Ich glaube, Stimmigkeit herzustellen, Verbindung herzustellen, Ressourcen zu identifizieren, das ist schon der erste Schritt eigentlich in diese Richtung. Und dann zu sehen, wie kann man das weiterentwickeln und wie kann man da wieder Wurzeln fassen sozusagen. Für mich ist Spiritualität nicht irgendwas Geistiges und Abgefahrenes, sondern eher erstmal Orientierung finden, Wurzeln finden, wieder herauszufinden, wo man eigentlich steht, wo es lang geht sozusagen, und einen Kompass zu etablieren. Das ist eigentlich, sonst sind die Grundlagen von Spiritualität.
Und das gewinnen wir oder das ermöglichen wir, wenn wir im Gespräch mit dem Patienten stehen, während der Behandlung oder auch vorher, und halt einfach gucken, okay, wo steht derjenige jetzt?
Naja, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können das verbal machen. Wir können das aber auch nonverbal machen. Wir haben ja zwei Hände und wir können diese ganz sinnvoll einsetzen, um auch durch achtsame Berührung, durch, ich sage jetzt mal, durch bestimmte Verbindung, also eine taktile Verbindung mit dem Patienten herstellen. Also jetzt nicht nur mit seiner Anatomie und mit seinem Gewebe und mit seinen Faszien und so weiter, sondern auch wirklich mit seinem Wesen, mit der Person. Wen berühren wir eigentlich, wenn wir das Knie berühren oder den Rücken? Wir berühren ja letztendlich einen Menschen. Und ich glaube, dass wir, das hat natürlich sehr viel mit der Einstellung des Therapeuten zu tun. Wenn ich als Therapeut die Einstellung habe, ich will jetzt den Wirbel wieder deblockieren und will schauen, dass das wieder alles gut funktioniert, das hat sicherlich seine Berechtigung. Aber es gibt über diese funktionelle oder technische Annäherung an den Patienten noch etwas anderes, was ich dem Patienten vielleicht durch die Berührung mitgeben kann. Und das sind so die Aspekte, die man sich erstmal so ein bisschen vergegenwärtigen muss, überlegen muss, auch als Therapeut erstmal so in dieses, wie soll ich sagen, in diesen Mindset oder in diese Situation kommen muss und zulassen muss, dass das auch ein Faktor ist, dass es vielleicht sogar ein ganz wesentlicher Faktor ist in der Behandlung.
Okay. Magst du oder Carsten, magst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie denn dieser Prozess mit dem Handauflegen da passieren kann? Also rein mechanisch betrachtet berühren wir ja dann die Patienten, aber das, was Andreas eben angesprochen hatte, wie sieht das denn so konkret aus oder was für Prozesse spielen denn dabei eine Rolle?
Also für mich ist es sicher nichts Ausgesprochenes, dass, also wo ich da mit der Tür ins Haus reinfalle. Wie gesagt, also dieses Empfinden über Spiritualität zu reden, dass ich ein Empfinden habe, als wenn ich jetzt über Sex reden würde und meine liebsten Praktiken, so empfinde ich das auch, wenn ja mich jemand, ein Amerikaner, fragt, wollen wir über Gott reden? Ja, das finde ich total unangemessen und das würde ich nie mit einem Patienten machen, zumal dieses Thema mir auch überhaupt nicht am Herzen liegt. Es ist natürlich halt einfach innerhalb, also was ich merke, dass eben halt meine Beschäftigung damit, das ist aber sicher was auch sehr Therapeutisches eben halt, uns zu einer Menschenfreundlichkeit geführt hat. Wir sind, glaube ich, auch Therapeuten, weil wir eine Neugierde nach dem Leben haben, eine Neugierde nach der Existenz. Wir haben viele Fragen und wir haben ja auch selber unser Leiden, das wir mit uns tragen und vielleicht über die Beschäftigung mit dem Therapeutischen da Antworten gesucht haben. Und der Patient ist für uns auf eine Art ein Spiegel auch, über den wir versuchen, Leiden zu studieren und unsere eigenen Fragen mit ihm gemeinsam vielleicht zu ergründen. Also wir werden da schon in diesem, schon über das Gespräch, die Anamnese und die Untersuchung kommen wir da schon so in so eine Einheit rein. Also unsere therapeutische Fragestellung, was hat eigentlich die Delle in deinen Wachstumsprozess reingehauen? Ja, dass sich das so verquer bei dir entwickelt, dass du vielleicht, wie Andreas diesen Fall gerade beschreibt, dich fokussierst nur auf materielle Dinge oder auf eine Machtausrichtung oder warum hängst du da, wo du halt hängst halt. Ne? Das interessiert uns ja einfach halt. Ne? Und wir sollten, und das tun wir dann auch nicht, wir urteilen nicht und sagen, ja, du bist halt ein armes Würstchen, das halt irgendwie befangen ist in seinem Materialismus. Ne? Sondern wir studieren ja das Leben einfach und wissen, okay, da sind besondere Dinge passiert in diesem Leben, die das verursachen. Und nicht selten spiegelt sich das dann ja auch im Körper halt wieder, also in der Psychosomatik des Körpers. Für mich bin halt auch sehr inspiriert von der chinesischen Medizin. Da habe ich auch eine Ausbildung zu Anfang drin gemacht. Und ich finde, das spiegelt sich hervorragend mit der Osteopathie wieder. Kann ich oft unternehme ich den Versuch, das Dysfunktionsmuster meines Patienten eben halt in solche psychosomatische Zusammenhänge reinzudeuten und mit ihm zusammen zu gucken, was passiert da mit ihm. Die fühlen sich dann natürlich oft ertappt und ihr kennt das selber aus den Behandlungen, da fangen dann auf einmal an, Geschichten rauszukommen. Ich hatte vor kurzem hatte ich eben halt mit einem Patienten mit unteren Rückenschmerzen, ihr kennt das ist banal, eine untere Kette, die sich medial aufzieht über dem Psoas, Niere und auf der linken Seite. Und das spielt vielleicht unsere Intuition auch eine Rolle, dass er mir was über seine Mutter erzählt. Und seine Mutter ist vor 3 Wochen verstorben. Ja, das ist jetzt vielleicht, kann man sagen, ist ein Zufall, aber vielleicht ist es auch unsere Intuition, dass wir so vorgehen. Und das hatte, ich weiß nicht, ob es das war, aber sein Rückenschmerz war eben halt sehr schnell auch dadurch beeinflusst. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Apothekerzeitung an, aber das sind halt unsere Single-Case-Studies, die jeder von euch halt kennt. Ja, und da kommen wir eben halt, klopfen wir an die Schwelle der Transzendenz auf eine Art und Weise. Da ist der Moment auf einmal, wo was aufbricht bei den Leuten und sie in ihre Verletzlichkeit reingehen, die dazu geführt hat, dass diese Delle eben halt entstanden ist, die sie aus diesem Wachstum eigentlich über sich selbst hinaus rausgebracht hat. Und auf einmal merken, haben sie ein Fühlen wieder, also es ist nicht nur ein Kopf abgeschlossenes Gedankenkonstrukt, dem sie die ganze Zeit folgen, sondern sie kommen zurück auch in ein Fühlen, das ihnen klar macht, was ein Mangel in ihrem Leben halt einfach wirklich darstellt, was da diese Leerstelle in ihnen ist, die fehlenden Kontakte, das Du eben halt, wie wenig ich das Du wahrgenommen habe, mich am Herzensfeuer des Nächsten zu wärmen, dass ich den Kontakt zu meinen Kindern vernachlässige, zu meiner Frau, zu meinem Mann, warum habe ich alles auf meinen Hund nur projiziert, kommt auch wieder viel Leid vielleicht rein, aber das heiße Leid erwärmt das Frost, erstarrte Sein. Und das ist eine Möglichkeit für Wachstum dann da. Und ich kann gar nichts reingeben. Ich kann halt nur begleiten. Und wir kennen das, dass Menschen sich mit osteopathischen Behandlungen verändern. Ich denke, unser Kontakt natürlich, der macht ganz viel. Das hat man in der Body-Mind-Medizin und in der Traumatherapie gut untersucht, dass eben halt dass die Perzeption des Körpers durch unsere Arbeit am Körper eben halt den Cortex zeitweise so eben halt in seinen Gedankenschleifen unterbricht, dass wir über den Feedback des motorischen Cortex die Amygdala halt runterdimmen können. Ja, der Kopf hört auf, so sehr zu denken, weil er unseren Fingern folgt, die halt im Untersuchungsprozess sind. Und die Leute, und das finde ich, da hat Sutherland einen tollen Ausdruck geprägt mit den denkenden Fingern. Die Patienten beschreiben das so. Ich habe wirklich das Gefühl, dass deine Finger denken. Also ich fühle mich von deinen Fingern und Händen gesehen und erkannt. Und das bringt sie einfach, wie du vorhin sagtest, auf tiefere hirnphysiologische Ebenen. Du bist stärker auf Thalamus und limbisches System auf einmal wieder und bildest einen Kontrapart zu diesen rein analytischen, kognitiven Schleifen, in denen wir ja sehr viel gefangen und unterwegs sind halt, ne? Also dieses rein links, sehr stark linkshirnig geprägte halt, ne? Ja. Die Perzeption funktioniert dann über rechtshirnig. Sie funktioniert nicht über linkshirnig. Sie funktioniert stärker über rechtshirnig und damit diesen Zugang auf die Amygdala. Da haben wir einen super Zugang einfach mit unserem Arbeiten. Und das ist etwas, was da, ja, also will man es spirituell nennen, das sind für mich halt wirklich wichtige Momente einfach, weil da Menschen wieder in das Wachstum kommen können, eben halt, von denen die Psychologen sagen, es ist das, woraufhin wir zuwachsen, eben auf ein Wesen, das altruistischer und im Bezug zu seiner Umgebung lebt und in Resonanz und nicht abgeschnitten. Und dann verschwindet auch diese Leerstelle und diese Verunsicherung, von der Andreas gesprochen hat, weil das Gegenteil dieser Delle, die immer geschützt wird durch ein Kreislauf der Angst. Wir haben immer Kreisläufe der Angst in uns am Ablaufen. Und die sind genau das Gegenteil von dem, wo wir eigentlich drauf zuwachsen wollen. Das ist Vertrauen. Und Vertrauen ist, denke ich, halt der wahre Glaube eigentlich letzten Endes. Glauben heißt Vertrauen, dass man gut aufgehoben ist, dass wir eine Physiologie haben, die uns jeden Tag weiterbringt, nicht wie unsere sehr neurotischen Patienten, die da fragen, was muss ich denn jetzt alles tun, dass ich weiterleben kann? Muss ich so und so viele Übungen machen? Ich sage, lass fünf gerade sein, muss nichts machen. Du hast eine wunderbare Physiologie geschenkt sich dem halt anzuvertrauen, dass wir einfach leben und gehalten sind. Ich glaube, das ist, was jedem gut tut, wenn er es entdeckt und entdecken kann. Und es ist nicht sofort vielleicht immer machbar, aber dass man mal so einen Ausblick darauf kriegt, dass man mal wieder einen Blick vom Leuchtturm bekommt, der da hinten am Blinken ist in dieser dunklen Nacht, an der wir in wogender See unterwegs sind, wo die Wellenbrecher gegen die Bordwand klatschen. Dass wir einfach halt mal wieder einen Blick auf eine Richtung kriegen, dass wir einen Kurs bekommen. Dann haben wir auch nicht mehr so viel Angst vor den Wellenbrechern und der dunklen Nacht.
Schön, dass du auch noch ein bisschen Küstensprache mit reinbringst für uns Norddeutsche.
Ich hab in Wilhelmshaven gelebt lange Zeit.
Okay, ja, das lasse ich zählen.
Ja. Ich bin Segler auch.
Okay, sehr gut, sehr gut. Auf eurem Kongress habt ihr ja nicht nur Vorträge, ihr habt ja auch Workshops. Und da würde mich auch interessieren, das, was du jetzt eben angesprochen hattest, Carsten, wird sowas auch in den Workshops so ein bisschen verpackt? Weil es ist natürlich ein gewisses Können und Üben und vielleicht auch gezeigt bekommen, wie entwickle ich halt eben diese Seeing, Thinking, Knowing Fingers und dass ich weiß, was ich da wahrnehme, ist das was Richtiges oder bilde ich mir das ein oder so? Geht es bei den Workshops auch um sowas und gibt es vielleicht auch sonst noch andere Highlights auf dem Kongress, die ihr noch mal ein bisschen hervorheben wollt?
Ja, also es geht genau in diesen Workshops geht es erstmal auch um Kontemplation, um Meditation, eigentlich auch erstmal so in diesen Bewusstseinszustand zu kommen, als Therapeut, sich selbst mal so ein bisschen zu spüren. Wir spüren immer andere und versuchen die anderen zu spüren, aber es ist auch wichtig, sich selbst zu spüren und sich selbst zu reflektieren. Und ich glaube, das ist erstmal der erste Punkt oder der erste Schritt, den jeder Therapeut unternehmen sollte, bevor er sich auf den Patienten stürzt. Und da haben wir eine ganz interessante Dozentin vom Benediktushof, die ist Kontemplationsleiterin. Die wird einen Workshop machen, wie wir in diese Betrachtung sozusagen kommen können. Benediktushof, die machen regelmäßig Kurse. Das war früher wurde von Williges Jäger gegründet. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Williges Jäger ist ein Autor, der sehr viel über das Thema Spiritualität geschrieben hat. Er war ein Zen-Meister in Japan und gleichzeitig aber auch Mönch und hat versucht, eben auch christliche Religion und Zen-Buddhismus zu verbinden. Und das wird sicherlich ein sehr spannender Workshop. Ein anderer Workshop ist von Satnam. Er nennt sich Satnam, heißt Thomas Weber. Er ist ein Psychologe und Gestalttherapeut und sein Thema ist eben die Präsenz im Körper zu spüren und wahrzunehmen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht in erster Linie ein osteopathischer Workshop, wo die Osteopathen das aneinander ausprobieren, sondern das ist auch erstmal sich selbst wahrzunehmen. Und ein dritter praktischer Workshop wird mit Raphael Zegarra Parodi sein. Wie er das gestaltet, weiß ich jetzt noch nicht. Er ist da immer sehr, macht sehr viel Improvisation und sieht auch, wie die Gruppe sozusagen sich verhält. Also da lassen wir uns einfach überraschen.
Ja, vielleicht bringt er heilige Pflanzen aus Südamerika mit. Das wird dann besonders spannend.
Vielleicht, wer weiß.
Das wäre natürlich toll. Dann gestaltet sich die Abendparty besonders. Ja,
dann spätestens dann komme ich auf jeden Fall vorbei.
Wir haben anschließend das Get-Together. So.
Okay. Aber das ist natürlich hervorragend, dass er uns, also er hat ja eben halt ich glaube, er hat ja so einige Erfahrungen im Schamanismus und ich habe den Eindruck, wir sind oft nicht weit davon entfernt. Und ich glaube, das tut uns gut, da mal eine Anschauung zu bekommen, was da eigentlich abgeht, um mal so eine Reflexion zu haben, wie nah wir da auch mitunter selber dran sind und uns davon vielleicht inspirieren zu lassen halt, ja. Der ganze Aspekt Schamanismus, Suggestion, Hypnose finde ich halt ein weites, interessantes Feld, in dem wir, glaube ich, unbewusst sehr aktiv unterwegs sind, ne? Mhm. Darüber, dann muss man sich natürlich noch vorstellen, dass eine Verstärkung für die Wirkung dieser Workshops die ganze Umgebung ist, in der das stattfindet. Das ist im Himalaya-Park von bei Regensburg in, wie heißt der Ort nochmal, Andreas?
Wiesent,
ja, das ist ein gigantischer, toller Gartenanlage, die da der Herr Wirth angelegt hat. Ich habe noch nie so einen schönen Garten gesehen. Ich habe schon viele Gärten gesehen auf dieser Welt, aber der ist wirklich überwältigend, wunderschön. Sieht ein bisschen nach Folklore aus mit vielen Buddhas etc., aber es verfehlt einfach seine Wirkung einfach nicht. Es ist wirklich ein eine unheimlich tolle Atmosphäre da. Und ich freue mich da besonders auf Vorträge, unter anderem auch von Andreas, seiner Frau, Zetsko, Japanerin. Wenn wir uns mit ihr unterhalten, ist das super. Sie holt uns sehr an unserem Cortex eben halt ab und an der symbolverliebten Form von Sprache, in der sie eben halt uns beschreibt, wie das Japanische eben halt alles Mögliche mit im Kontext von Ki sieht. Also Ki ist das japanische Chi, Pneuma, Odem, Energie, all das, wonach wir verzweifelt ja immer suchen, bei Akupunkturgeschichten etc., ist man ganz erfasst davon, wie alltäglich und normal das aus einer japanischen Brille ist, gesehen wird und wie alle Naturphänomene um uns herum damit eigentlich umschrieben werden und dass es eigentlich etwas ist, wenn wir da hinterhorchen, das sehr eng angelehnt ist eigentlich halt letzten Endes auch an physikalischen Phänomenen. Da hören wir dann später bei den Uli dann mehr drüber, eben halt Atomares und Ionen und Quantenmechanik etc. Und ich versuche das ein bisschen dann aufzufangen. Und wenn wir von Energie reden, was kann das sein eigentlich als physikalische Komponente? Ja, was ist eigentlich halt, was gibt's elektrische Ladungen eigentlich bei uns in der Luft? Gibt es elektrische Ladungen eigentlich in unseren Bindegewebe? Und können wir die erfahrbar machen? Und es gibt dafür Übungen, mit denen wir das einfach erfahrbar machen. Und diese Erfahrung macht paradoxalerweise auch eine gleichzeitige Vertiefung eigentlich der Umgebung, in der das stattfindet. Also in deinem Spüren nach innen, wie du das erfährst, diese elektrische Ladung, kommst du auch gleichzeitig in eine Ruhe und Tiefe, die auch quasi nicht verschieden ist von der Ruhe und Tiefe, die um dich herum halt ist, die auch voller elektrischer Ladung ist. Also es sind Dinge, die sind, hören sich ein bisschen esoterisch an, aber die sind auch durchaus total physikalisch vorhanden und nicht abstrus. Und ich denke, letzten Endes kommt das den Osteopathen gar nicht so unbekannt vor, weil wir diese Phänomene eigentlich im therapeutischen Prozess auch ständig haben, wenn wir nicht nur mit unseren Fingern denken, sondern wir horchen ja sehr auch mit unseren Fingern. Mhm. Und da baut das eine Polarität mit Stille auf, die, glaube ich, auch viel von den therapeutischen Effekten ausmachen, die nachher vom Patienten beschrieben werden.
Ja, sehr schön. Das klingt wirklich spannend. Ich glaube, ich habe einiges gelernt während dieses Gespräches und ich finde es ziemlich inspirierend. Deswegen will ich eigentlich auch gar nicht mit was Kritischem kommen, aber ich will doch mit was Kritischem kommen. Ihr seid beide schon ganz gut auf das Thema eingegangen, aber ich wollte jetzt nicht ganz aufhören damit, ohne das noch so ein bisschen anzubringen, weil ja, also in der deutschen Gesellschaft, in der wir so unterwegs sind, wir sind ja eher so materialistisch, wie soll man sagen, kartesisch, kalvinistisch, reduktionistisch, all diese ganzen Wörter, die es dafür gibt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass unser Glauben, unser Gott halt die Wissenschaft ist oder das, was viele für die Wissenschaft halt halten, ne? Sowas eher sehr Nüchternes, Abstraktes, wo kaum Platz ist für irgendwas und das. Wir dann halt manchmal mit unserem Bestreben, ernst genommen zu werden, halt schnell auch in diese Ecke geschoben werden. Esoterik, Schrägstrich, Spiritualität. Ich kriege das auch manchmal mit, dass Patienten zu mir kommen und schlechte Erfahrungen, also in Anführungszeichen schlechte Erfahrungen, bei anderen Osteopathen gemacht haben, weil sie denen zu esoterisch waren, durch was auch immer so irgendwie, ne? Andreas hatte davon gesprochen, wir sollen die Patienten da abholen, wo sie sind. Das heißt, wir sollen die nicht damit überfallen mit unserem Gequatsche. Wie begegnet ihr Leuten, die sagen, ja, das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen? Noch mehr Spiritualität in unsere schöne Osteopathie gebracht, die gerade auf dem Weg ist, biomedizinisch anerkannt zu werden?
Ich denke, dass man diese Kritik auch durchaus ernst nehmen sollte, weil es wird eben auch viel Schindluder getrieben. Und wie du schon sagtest, es gibt sehr viele Leute, auch in unserem Beruf, die Sachen behaupten, Dinge machen, die eben nicht wissenschaftlich fundiert sind, die auch aus irgendwelchen Szenarien herbeigeholt werden und so weiter und die Patienten auch wirklich in eine falsche Richtung führen können. Also das ist wirklich auch ein ernstes Thema, also dass hier auch Schaden angerichtet werden kann gerade mit dem Thema Spiritualität, weil das ein sehr persönliches Thema ist. Und deswegen sollte man da sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt auch viele Wege, dass man nicht direkt auf dieses Thema zu sprechen kommt oder dass man das indirekt anspricht oder wenn der Patient es selbst anspricht, dann gerade bei zum Beispiel in der Palliativmedizin ist das ja oft ein großes Thema und da sind die Patienten auch sehr offen dafür und da ist es auch sehr angebracht, da sind wir auch gefordert, dass wir auf dieses Thema eingehen. Nicht nur für den Patienten selbst, sondern auch für seine Familie, für sein soziales Umfeld und so weiter. Also ich würde sagen, auf der einen Seite ist natürlich immer der Aspekt Spiritualität, das heißt esoterisch, nicht wissenschaftlich, nicht fundiert, ist Humbug sozusagen, ist nicht, manche sagen sogar, das ist nicht geschichtlich dokumentiert und so weiter. Und es gab ja viele, viele Bewegungen in der Osteopathie, dass man dieses Thema eigentlich aus der Osteopathie heraushalten will. Man will sich nicht in diese Psycho, auf diese Psychoschiene in Anführungszeichen oder auf diese spirituelle Schiene begeben, weil man sich unglaubwürdig macht. Aber genau das ist das ist der Punkt, den wir gerade eben schon ein paar Mal hatten, dass eigentlich die Neurowissenschaft, also die Wissenschaft, genau darauf zurückkommt und sagt, das ist genau das Gegenteil. Spiritualität ist nicht Humbug, ist nicht Pseudo, sondern ist eigentlich die Essenz, wenn man das richtig angeht. Und ich glaube, da liegt der Punkt, dass man wirklich Spiritualität verstehen lernt, damit umgehen lernt, sowohl als Therapeut für sich selbst und dann eben auch für andere.
Sehr schön.
Ja. Das eine zu tun heißt ja nicht, das andere zu lassen. Das schließt sich ja nicht aus. Wir sollen weiter halt unsere Dinge sehr wissenschaftlich betreiben und der Verweis eben halt und die Beschäftigung in diesem interdisziplinären Kontext wie auf diesem Kongress zeigt ja, dass die ganze Welt sich damit beschäftigt. Letzte Woche habe ich in Deutschlandfunk eine Studie gehört, die halt international die Befindlichkeiten der Menschen abfragt und ein großer Faktor darin war eben halt ihre religiösen Zugehörigkeiten und wie wichtig das für ihr Wohlbefinden war. Ja, das war viel wichtiger für ihr Wohlbefinden, als ob sie einen Arbeitsjob haben beispielsweise. Okay. Witzigerweise ist da halt ein Amerikaner natürlich am Boden zerstört, wenn der arbeitslos ist. In Ghana spielt das fast keine Rolle, wenn du deinen Job verlierst, okay, für deine Befindlichkeit halt. Ja, da ist eine andere Aufgehobenheit. Gleichzeitig ist im Westen eben halt eine abnehmende Tendenz natürlich, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Auf der anderen Seite gibt's wieder diese esoterischen Bewegungen etc. Ich finde, wir sollten als Osteopathen selbstbewusst einfach das uns damit beschäftigen, was uns auch wichtig ist und nicht immer danach schielen, was uns, womit wir Anerkennung bekommen können. Ja, ich glaube, da müssen wir auch innerhalb dieser wissenschaftlichen Formate hängen wir da immer hinterher, dass wir nicht unsere eigenen Formate auch selber kreieren und bestimmen. Das ist halt auch viel gewollt, weil wir halt wenig Hochschulen haben und wenig Infrastruktur dafür. Aber unser Denken muss viel stärker davon ausgehen, was für unsere Kunst gut und wichtig ist. Weil wir sind im Kern davon doch überzeugt, dass das, was wir jeden Tag machen und erleben, eine Relevanz hat. Ja, und diesen Glauben sollen wir, also dieses Vertrauen sollen wir uns nicht zerstören lassen, nur weil wir von extern keine beglaubigte Studie im 1A-Format präsentiert kriegen. Ja? Wir sollten doch dafür es möglich halten, dass wir doch auch recht haben mit dem, was wir machen. 80% schätze ich unserer Patienten sind froh, dass wir es so sehen und es weitermachen. Mhm. Ja? Und die waren viel auch in der klassischen Medizin unterwegs. Die Fälle kennt ihr auch ohne Ende.
Das ist richtig, ja.
Der Chroniker, ja, die sind auch Schamanen gegenübergetreten in weißen Kitteln mit den Insignien des Schamanen, des Stethoskops etc. Und der hat es nicht geschafft, sie auf da den Turning Point zu finden. Ich will keine Bäsche machen auf die klassische Medizin, die ist mir super wichtig, aber das ist etwas, was wir ja jeden Tag erleben bei uns, ja. Die Leute waren schon an vielen therapeutischen Stellen, da ist nichts passiert, bei uns passiert was. Weil wir eben halt auch das Vertrauen darin haben, dass diesen Kontext, den wir da eröffnen für sie, eben halt wichtig für ihre Salutogenese ist. Ob das nachher tatsächlich einen biomechanischen Zusammenhang hat oder ob wir da tatsächlich Monster-Placebos setzen, ob unsere therapeutischen Intentionen es sind, das wird auch interessant, mal irgendwann rauszufummeln. Aber dieses Gesamtpaket, das wir machen und wie wir es unterrichten und weitergeben, ich denke, das funktioniert, oder? Und da gehört dieses Thema eben halt auch unbedingt mit dazu, dass vom Rest der Wissenschaften ja auch untersucht wird. Also da sollten wir nicht hinterherhängen, sondern dass uns auch daran mit beteiligen, weil wir haben dazu was zu sagen. Wir lassen uns diese Sachen immer wieder aus der Hand nehmen. Ja, geht's um Faszien, geht's um manuelle Manipulation des Dura-Systems. Wir hängen überall immer wieder hinterher und müssen zusehen, wie die Schatzkammern der Osteopathie von anderen geplündert werden, die daraus dann eben halt neue Kreationen machen. Ich bin denen auf eine Art und Weise dankbar, weil das kreativ auch ist. Eklektizismus ist immer eine Grundfeder, der Grundtriebfeder der Kreativität. Aber wir sollten doch auch echt selber mal diese Schätze selber nutzen, die wir da in unserer Schatzkammer haben halt, ne? Und die ein bisschen polieren und damit was Tolles machen. Ein bisschen Vertrauen haben, dass es alles nicht Blödsinn ist, was wir da machen.
Sehr gut. Vertrauen in die eigenen Hände und in die eigenen Fähigkeiten. Das finde ich auf jeden Fall wirklich sehr wichtig.
Immer.
Ja, ich danke euch für das Gespräch. Ich fand es sehr schön. Auf rio-osteopathie.de findet man nicht nur eure Rio-Initiative, sondern halt eben auch genau den Kongress, über den wir gesprochen haben. Da findet man alles, genau die Beschreibung der Dozenten, der Ort, wo das stattfindet und so weiter und so fort, kann man sich anmelden. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wir verlinken das auch in unserer Folgenbeschreibung. Dann kann man einfach beim Hören, nach dem Hören draufklicken und kommt direkt mit drauf.
Eine Sache möchte ich vielleicht noch kurz loswerden.
Gerne.
Also wir machen auch ein Forschungsprojekt zu unserem Kongress. Wir haben einen Fragebogen entwickelt, eben zur Spiritualität und Osteopathie. Der ist schon fast so gut wie fertig. Und wir würden den auch gern versenden. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, durch euren Podcast, durch eure Abonnenten und eure und die Leute, die euch folgen, den zu versenden oder den zuzusenden.
Wir hätten, also wenn ihr einen Link habt, hätten wir die Möglichkeit, das auch in der Folgenbeschreibung unterzubringen oder auch auf Social Media, auf Instagram haben wir einen ganz guten Kanal.
Okay,
das super. Klingt gut. Wir beteiligen uns ganz gerne oder durch unsere Reichweite, die wir haben, unterstützen wir hier und da mal solche Fragebogenstudien und so. Da sind wir immer gerne dabei.
Sehr schön.
Okay.
Wunderbar. Ich danke dir.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniskus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniskus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniskus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniskus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniskus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniskus.